Tagesgeldhopping ist eigentlich ein Joke, wenn du mich fragst, weil ein normaler Mensch Wichtigeres zu tun hat, als ständig Konten zu eröffnen. In 70% der Fälle stehe ich mit dem sofort alles investieren, egal wo der Markt steht, besser. Und in 30% stehe ich schlechter. Nicht investieren ist nicht möglich.
Hättest du die 100.000 lieber in Bitcoin oder lieber auf der dummen Bank?
Also, wenn es keine staatliche Einlagensicherung gäbe, lieber in Bitcoin.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einer Investment-Legende, mit einer Deutschen. Er gilt als deutscher ETF-Papst und ist Vermögensverwalter. Herzlich willkommen, Dr. Gerd Kommer.
Danke, Mario.
Gerd, sehr schön, dass du wieder da bist und wir haben Grund zu sprechen, denn gerade stellen sich, glaube ich, sehr, sehr viele Anleger die Frage, was soll man jetzt machen? Soll man Gewinne mitnehmen? Wie lange kann das noch gut gehen? Und ja, warum soll man jetzt eigentlich noch Aktien kaufen? Gerd, heute versuchen wir das, du vor allem, das rational zu beleuchten. Ich habe mir mal einige Munition mitgebracht, was gegen Aktien spricht. Und ich frage mal ganz provokant, kaufen jetzt eigentlich nur noch Narrenaktien? Gewinnerwartungen ja, sind ordentliche. Erwartet muss schon eigentlich schon eingepreist sein. KI-Fantasie muss eigentlich auch schon ordentlich drin sein. Wo sollen denn jetzt noch steigende Kurse herkommen?
Also diejenigen, die jetzt noch in Aktien investieren im Sinne des neuen Geldes oder auch schon Aktien haben, das wird wahrscheinlich noch eine größere Gruppe sein und sich überlegen, soll ich drinbleiben oder soll ich rausgehen? Also die sich fürs Drinbleiben oder fürs Kaufen entscheiden, die müssen sich nicht die Narrenkappe aufsetzen. Das ist schon mal vorausgeschickt. Ja, wir haben eine saumäßig, anders kann man es nicht ausdrücken, schlechte Stimmung im Land. Damit haben diese unendliche Reihe von Fehlleistungen unserer Regierung, nicht nur dieser Regierung, sondern auch ihrer Vorgängerregierung, im großen Maße zu tun, ne? Dass innenpolitisch, auch wirtschaftspolitisch in Deutschland einen Fehler nach dem anderen gemacht wird, beziehungsweise erkannte Fehler nicht korrigiert werden, stur einmal entschieden und dann wird weitergemacht in dieser Richtung und so weiter. Und dann kommen natürlich noch die schlechten Nachrichten, die man sozusagen in der internationalen Medienarena sieht. Brauche ich nicht alles hier zu wiederholen. Und das führt zu einer saumäßig, wie vorhin ausgedrückt, schlechten Stimmung. Kann ich verstehen und nervt mich selber auch. Mhm. Also insbesondere eben, was Deutschland betrifft, wir werden sozusagen nach hinten durchgereicht, was die anderen westlichen Länder anbelangt, was vergleichbare Länder anbelangt. Ne? Das ist unser Thema heute ist ja die Geldanlage, die Vermögensanlage mit Aktien und vielleicht anderen Kapitalmarktanlagen. Und das Schöne daran ist, dass man diese Dinge Gott sei Dank nicht auf Deutschland beschränkt machen muss, sondern weltweit organisieren kann. Und mein erster Anknüpfungspunkt, wenn ich über die Sinnhaftigkeit von Kapitalmarktanlagen nachdenke, auch Immobilien, dann ist die Bewertung, wo steht die Anlageklasse, dass ich nicht in Einzelwerte investiere, ist, glaube ich, hier hinlänglich bekannt.
Ja, das wissen wir, ja.
wo steht die Anlageklasse, die Assetklasse bewertungsmäßig? Und da ist es halt so, dass, aber wir können da und sollten auch vielleicht noch ein bisschen tiefer bohren dann im Einzelnen, aber dass der Weltaktienmarkt gemessen zum Beispiel an einem ACWI-Index, also Industrieländer und Schwellenländer, Large Caps und Mid Caps, einigermaßen normal bewertet ist. Ein bisschen höher als normal, aber nicht in einer Sphäre, die sozusagen irgendjemand abhalten müsste, in Aktien zu investieren und wo man nachts nicht mehr schlafen kann. Was hoch bewertet ist, das haben auch alle schon, die heute zuschauen, wahrscheinlich 17 Mal gehört und wissen auch alle, sind Tech-Werte. Nicht nur amerikanische Tech-Werte, aber insbesondere amerikanische Tech-Werte, die usual suspects, die üblichen Verdächtigen. Tesla ist die einzige von diesen Firmen, die...
So gut, ja. Apple auch nicht ganz so gut. Ja.
Genau, auf dem Weg zu Korrektur ist, wenn man so will, zu vernünftigeren Verhältnissen. Und zwar nicht im Wege von Gewinnsteigerungen, sondern im Wege von ja, Gewinnreduktion oder Kursreduktion, Entschuldigung. Und wenn man jetzt einfach sagt, okay, was kann ich tun als jemand, der ein bisschen aktiv orientiert ist und nicht sozusagen der ganz einfache Buy-and-Hold-Anleger ist, oder jemand, der aus irgendwelchen Gründen jetzt Fresh Money hat, ne, geerbt oder Bonus oder lange Zeit angespart oder wie auch immer, dann würde ich halt sagen, investier das in den Aktienmarkt, gerade wegen dieser Krisen, das können wir vielleicht auch nochmal vertiefen, aber sei sehr vorsichtig, was die Gewichtung von diesen hochbewerteten Tech-Werten in deinem Portfolio insgesamt und jetzt in diesem neuen Investment ist. Ich würde da einfach sagen, das muss klar untergewichtet werden. Nicht unbedingt bei Null, ne? weil Anlegen für mich immer so eine Art probabilistische, wahrscheinlichkeitsbezogene Geschichte ist. Wann diese Korrekturen kommen werden in der Anlageklasse Tech-Stocks, das weiß halt einfach kein Mensch. Es gibt viele, die es behaupten zu wissen, aber das weiß keiner. Und das kann eben auch nochmal 3-4 Jahre so weitergehen. Kann aber auch sein, dass es schon in 3 Monaten endet.
Aber sind wir da jetzt nicht bei der großen Problembaustelle? Du hast es gerade gesagt, du investierst nicht in Einzelaktien, rätst das auch nicht. Also dann sind wir beim klassischen ETF. Mhm. Und da wissen wir ja, sind diese Tech-Aktien, die schon, du hast ja auch gerade erwähnt, teuer sind, gigantisch stark bewertet. Also mal ganz überspitzt gesagt, Wohl und Wehe des Marktes, gut, die Stimmung, was das natürlich auch noch für Auswirkungen hätte, das würde sicherlich sich auch nochmal verstärken, aber einfach mal nur die nackte, nicht Bewertung, sondern das Gewicht dieser Aktien. Also wenn die nicht mehr laufen und es wird jetzt auch schon mit fallenden oder weniger Gewinnsteigerungen gerechnet, also wenn da die Enttäuschung reinschlägt, dann fallen doch die ETFs auch, oder? Hat das nicht, also eine Überbewertung plus dieses hohe Gewicht, das haben da die Kritiker nicht einen Punkt. Wenn das kippt, dann wird's richtig schmutzig. Genau.
Also ich muss jetzt sozusagen for the record sagen, dass in unserem ETF, den wir vor einem Dreivierteljahr aufgelegt haben, Tech-Aktien niedrig, ich hätte beinahe gesagt sehr niedrig gewichtet sind, weil das sind Small-Cap- und Value-lastiger und Quality-lastiger. Okay, der Quality-Tilt macht's nicht, aber Value- und Small-Cap-lastiges lastige Anlagestrategie ist, die USA auch noch begrenzt und dann noch Caps, also Obergrenzen für Einzelwerte drin hat von 1,0%. Da kann halt keine Apple-Aktie oder Nvidia mit 4% oder so gewichtet sein. So, also wir haben da Vorsorge getroffen. Mit ETFs kann man auch außerhalb des Tech-Sektors investieren. Da ist es halt nicht mehr so einfach. Ich picke jetzt einfach ein MSCI World raus, ne? Ja, weil ich da halt dieses Problem habe, dass du angesprochen hast, dass ich mir halt diese Tech-Werte und die USA und so weiter, alles was hochbewertet ist, da einkaufe. Aber wie gesagt, es gibt Lösungen und man muss halt nur dann ein bisschen genauer suchen, ein bisschen stärker überlegen, was diese Lösungen sind und wo sie sind und so weiter, ne? Aber nochmal, also, oder vielleicht nicht nochmal, sondern was auch häufig vergessen wird. Jetzt nehmen wir mal an, wir hätten, also kleines Gedankenexperiment, einen fair bewerteten globalen Aktienmarkt oder irgendwie Aktienmarkt, also regional.
Also im historischen Durchschnitt.
Ja, so. Fair bewertet, das würde bedeuten ein KGV von circa 17, ne? Manche sagen auch 15, die 15, 16 kommen eher daher, wenn man jetzt 100 Jahre zurückgeht, aber aus Accounting- und Rechnungslegungsgründen, im KGV sind ja Buchgewinne enthalten in diesem Bruch und die Rechnungslegung hat sich halt in den letzten 100 Jahren geändert. Also 17 bis 18 dürfte einigermaßen normal sein. Wir können auch noch über Scape, Schiller KGV sprechen, da stehen wir ja, was den S&P 500 anbelangt, in ganz anderen Regionen. Aber 17, 18, das ist normal. Und bei einem MSCI World oder ähnlichen Dingen stehen wir halt auf 21, 22 und je mehr USA und Tech drin ist, desto höher geht die Zahl. So, also bei einem normalen, fairen Bewertungsniveau, man könnte auch andere Bewertungskennzahlen hernehmen, aber wir bleiben jetzt mal bei diesem einfachen KGV, ist die erwartete reale, also inflationsbereinigte Rendite von der Anlageklasse Aktien, sagen wir mal, also 6%. Das ist auch schon niedriger als viele glauben, ne? Weil alle immer reden von 10%. USA-Aktienmarkt in den letzten 90 Jahren 10,5% Rendite gemacht, aber da sind wohlgemerkt etwas über 3% Inflation mit drin, ne? Dann sind wir schon nur noch bei 7 plus X.
Aber ist das immer noch so hoch? Weil man sieht ja ständig, das Equity Risk Premium soll ja im Keller sein.
Ja, ich habe jetzt erstmal von einem theoretischen Gedankenspiel bei normaler Bewertung gesprochen. Und wenn wir eine normale Bewertung hätten, dann wäre das so. Ja. Konjunktiv. Angenommen, wir hätten jetzt eine 100%ige Überbewertung, wenn du so nennen willst. Also nicht 17, ein KGV von 17, sondern 34. Das wäre 100% überbewertet. Dann hätten Aktien in meinem einfachen Gedankenspiel, aber das ist jetzt nicht radikal vereinfacht unter sonst gleichen Umständen, wenn es jetzt keine anderen Faktoren gäbe, die muss man eben auch nicht erwähnen, weil das, die Logik hier ist klar und einfach und da muss man keine 15 Ausnahmen hinzufügen und erwähnen, dann hätten Aktien nur noch die halbe erwartete Rendite, also nicht 6% real, sondern 3. Ja? So. Und investieren ist immer relativ. Ne? Seit der liebe Albert Einstein da war, wissen wir, alles ist relativ. Ne? Mhm. Und ich muss also, als Anleger komme ich ja nicht, ich bewege mich nicht in einem luftleeren Vakuum, sondern ich habe schon investiert und außerdem, selbst wenn ich nicht schon investiert bin, habe ich einfach nur diese Range, diesen Warenkorb oder diesen Bauchladen an Investments und ich muss mich für eines entscheiden. Nicht investieren ist nicht möglich. Jeder, der ein Bankguthaben hat, hat schon ein Investment. Das muss man sich jetzt mal vergegenwärtigen.
Irgendwo muss das Geld hin, klar.
Genau. Also die Frage ist nicht, investiere ich oder investiere ich nicht? Die Frage ist nicht diese Frage, weil sie nicht möglich ist. Ich bin immer schon investiert, es sei denn, ich habe nichts. Ne? Sondern die Frage ist, was investiere ich aus diesem Bauchladen? Und wenn wir jetzt mal die einfachste Alternative zu Aktien hernehmen, also ein verzinsliches Bankguthaben, hoffentlich innerhalb der gesetzlichen Einlagensicherung, die geht in Deutschland bis zu 100.000 Euro. Über einer Bank in Deutschland würde ich mit keinem Cent mehr als 100.000 Euro auf die lange Sicht trauen. Also kurzfristig vielleicht für ein paar Wochen, wenn man von der Oma geerbt hat, 200.000, dann überlegt, was macht man jetzt. Vielleicht, aber nicht dauerhaft. So, und also nehmen wir jetzt das Risk-Free Investment. Das wäre ein Bankguthaben mit einer Garantie wie der deutsche Staat, AAA gerated oder eben kurzfristige deutsche Staatsanleihen. Ist mehr oder weniger das Gleiche. Verzinsliches Tagesgeld innerhalb der staatlichen Einlagensicherung oder Geldmarktfonds, deutsche Staatsanleihen und so weiter. Da ist meine erwartete Rendite circa 1% real. 1% real. Und das ist abgeleitet aus den letzten 120 Jahren. Von Ländern wie der Schweiz, USA, Deutschland, wenn es nicht gerade mal wieder in einen Weltkrieg involviert ist. Ne? Also wenn die Dinge normal laufen, keine gigantische Zerstörung von Infrastruktur und Währungssystemen da ist, sondern ja, beispielsweise die letzten 50 Jahre in allen westlichen Industrieländern oder die letzten 90 Jahre in der Schweiz oder 90 Jahre in den USA, das ist 1%, ist das Risk-Free Asset, ist die erwartete Rendite.
Also würde ich mit meinen 3% bei einer 100% Überbewertung immer noch weit drüber liegen.
Genau, und nicht nur das, also auch wenn Aktien überbewertet sind, werden sie immer noch eine höhere erwartete Rendite haben, statistisch erwartete Rendite haben, als viele sogenannte alternative Anlageklassen. Und angenommen, es käme jetzt wirklich sozusagen die Hyperinflation oder der dritte Weltkrieg oder sowas, dann ist ja auch die Frage, also will ich mein ganzes Geld quasi in einen Bankensektor, angenommen, ich habe nur 100.000 Euro, wollte ich jetzt nicht so ausdrücken, 100.000 Euro ist auch schon eine stolze Summe, ne? Und die meisten von uns haben es nicht. Aber jetzt sagen wir mal 100.000 Euro. Und das tue ich alles auf meinem Bankguthaben. Und ich kann ja auch einen Checkmark, einen Haken dran machen. Ich bin ja innerhalb der staatlichen Einlagensicherung. Also wenn meine dumme Bank umkippt, was ja regelmäßig geschieht, dann muss ich jetzt nicht unbedingt gleich Albträume haben. Stichwort unter der Brücke schlafen dann, weil der Staat dann einspringen müsste eigentlich.
Du klingst ja heute sehr bankenkritisch.
Ja, Überraschung.
Hättest du die 100.000 lieber in Bitcoin oder lieber auf der Dummenbank?
Also, wenn es keine staatliche Einlagensicherung gäbe, lieber in Bitcoin.
Okay, das ist eine sportliche Aussage. Aber jetzt...
okay, zurück zum Punkt,
ja. Wollte ich dich nicht unterbrechen.
Ja, und angenommen, es käme so eine Megakatastrophe wie ein dritter Weltkrieg oder so eine so mega hohe, also galoppierende Inflation, nicht 5-6% per annum, also alles im einstelligen Bereich ist ja noch irgendwo, das kann ein Gemeinwesen verhackstücken oder verarbeiten, ohne dass gleich die Welt untergeht, anlagemäßig und auch zivilgesellschaftlich, sondern richtig heftig, dauerhaft zweistellige Inflationsraten oder noch mehr. Oder eben Kriegshandlungen auf dem eigenen Territorium und was es da alles gibt. Oder die noch schlimmere Pandemie, ne? Also alle Horrorszenarien, die man sich so vorstellen kann. Dann würde ich doch auch eher in Aktien investiert sein, als in einem Bankguthaben. Weil der Bankensektor dann also mit viel größerer Wahrscheinlichkeit, und ich habe ja nur bei einer Bank mein Geld investiert oder vielleicht bei zweien, ne? Dass die umkippen werden oder in ganz, ganz schweres Fahrwasser geraten werden, das ist doch fast schon garantiert. Während ich, wenn ich auf 20 oder 2000 Unternehmen weltweit verteilt in allen Branchen investiere, da steht doch zehnmal besser da, risikomäßig.
Also kann man sagen, jetzt, auch wenn die Welt kritisch ist, das dümmste Investment wäre, das Geld auf der Bank zu lassen.
Genau, also wir haben, wie vorhin gesagt, keine Ausnahme Tech, extreme Überbewertung, also aus Bewertungssicht gibt es keinen Grund, jetzt nicht in Aktien zu investieren. Selbst wenn ich die Bewertung, wenn ich nur in meinen MSCI World hernehme, dann stehe ich immer noch besser von der erwarteten Rendite als in einem Bankguthaben, Tagesgeld etc. Und wenn man sich sehr, sehr viel Sorgen macht in Bezug auf solche Downside-Szenarien oder Untergangsszenarien, selbst dann sehe ich da keine fundamentale Alternative zu Aktien oder zu einem gestreuten Portfolio aus sogenannten Sachwerten. Mir ist der Begriff Hard Assets viel lieber. Also da könnte auch Gold eine Rolle spielen. Da könnte auch Bitcoin, für die es verstehen und die hohe Volatilität von Bitcoin akzeptieren können und die Risiken, die da noch dranhängen, akzeptieren können und verstehen. Da könnten auch kurzfristige Unternehmensanleihen. Mhm. Ja, wenn ich bereit bin, von Apple eine Aktie zu kaufen, warum bin ich dann nicht bereit, von Apple, vom gleichen Unternehmen, vom gleichen Gewinn, gleichen Cashflow, gleichen Geschäftsmodell, eine kurzfristige Unternehmensanleihe zu kaufen? Und selbst wenn die Zinsen hochgehen, werde ich kein Zinsänderungsrisiko haben, sondern solange diese Anleihen kurzfristiger Natur sind, Kurzläufer sind, werden die
reagieren die dann nicht so
stark. Gehen die dann auch mit dem gestiegenen Inflations- und Zinsniveau nach oben. Und selbst wenn Apple mal in Schwierigkeiten geraten würde, dann werden diejenigen, die noch 6 Monate, also Apple geht nicht in 6 Monaten unter, sondern wenn, dann langsam über Jahre hinweg. Ne? Also das ist jedenfalls der Normalfall. Und dann bin ich mit meinen 12-monatigen Commercial Papers von Apple, also kurzfristige Unternehmensanleihe von Apple, bin ich auf der sicheren Seite, weil das dreimal zurückgezahlt ist, bevor Apple ganz umkippt.
Ganz kurzes Gedankenexperiment. Jetzt hast du das super erklärt und jetzt gehen wir nochmal zurück zu dieser 100% Überbewertung. Nehmen wir mal an, wir würden da jetzt hinmarschieren. Der Aktienmarkt läuft toll weiter und läuft so gut, dass wir in 3, 4, 5 Jahren diese 100% Überbewertung hätten. Also eine erwartete Rendite von 3%. Und dann nehmen wir an, was es jetzt ja schon bei vielen gibt, jetzt hast du das gerade erklärt mit der Bank, aber trotzdem, bei vielen gibt es jetzt 4% Zinsen. Wir könnten auch Anleihen natürlich als Konkurrenz nehmen. Sagen wir, diese 4% oder 3,5, wie auch immer, über der erwarteten Rendite. Wäre es dann rational, würdest du dann sagen, okay, ich verkaufe jetzt vielleicht nicht alles, aber wäre es dann rational zu sagen, man nimmt Gewinne mit oder geht das Spielchen nicht auf?
Gut, also wer ein überzeugter die-hard active Investor ist, der wird vieles von dem, was ich jetzt sage, sowieso nicht wirklich ernst nehmen, weil er sagt, ich habe hier noch 2 andere Argumente und die hat der Komma nicht berücksichtigt und ich habe diese Meinung und jene Meinung und deswegen tue ich das so und so, ne, und gehe raus und rein und picke mir die besten Assets in den besten Zeiträumen raus und so weiter und shorte auch noch. Und also da möchte ich einfach sagen, das verstehe ich auch und ist aber nicht etwas, was ich argumentiere. Ne? Also ich muss so ein bisschen bei der Terminologie pedantisch sein. Ne? Erwartete Rendite heißt reale, inflationsbereinigte erwartete Rendite von 3%, wenn der Aktienmarkt 100% überbewertet ist, was er nicht ist. Er ist je nach Index nicht überbewertet. Also wenn ich global in Aktien investiere und einen hohen Schwellenländeranteil habe oder Value-Aktien, hohen Value-Aktien, dann habe ich überhaupt keine Überbewertung. Also grob gesagt, wenn ich Tech-Aktien draußen lasse. Was jetzt unter deutsches Tagesgeld, wenn ich Tagesgeld-Hopping betreibe, kann ich da 4,5% bekommen. Mhm. Tagesgeld-Hopping ist eigentlich ein Joke, wenn du mich fragst, weil ein normaler Mensch Wichtigeres zu tun hat, als ständig Konten zu eröffnen und zu schließen.
Oft ist es ja auch zeitlich begrenzt, das ja. muss man ja auch ja. noch auf dem Schirm haben.
Ja, ja, es ist immer nur zeitlich begrenzt, betraglich begrenzt. Ja, also, aber jeder Mensch muss seine Hobby selber wählen. Und das normale Tagesgeld hat nicht 4,5%, sondern irgendwo 2% oder weniger. Mhm. Da ist ein normaler Geldmarkt, Fondsgeldmarkt, ETF, rentabler. Und der läuft ad infinitum, alle Ewigkeit, und passt sich automatisch gestiegenen oder auch fallenden Zinsen an. Aber diese 4%, jetzt unterstellen wir mal, du hast die XYZ-Bank, die ihr Head Office in Sofia, Bulgarien hat.
Deswegen. Und wir haben fast keine Inflation. Das wäre ja real, theoretisch.
Genau. Aber wir haben ja 3%, grob gesagt, immer noch
das
Inflation.
Stimmt.
Und deswegen sind wir wieder bei dem 1%, zufälligerweise jetzt gerade eben, die 1%, die ich vorhin erwähnt habe, ist ja ein langfristiger Durchschnittswert. Ne? Kann in jedem gegebenen Moment ganz anders aussehen. Aber zufälligerweise haben wir, selbst bei diesen Spitzentagesgeldern, im Moment gerade 1% reale Rendite. Mhm. Aber auch nur dann, wenn ich Tagesgeldhopping mache. Und Das ist mein Punkt. Ich habe bei Aktien enorme Volatilität, und ob ich in den nächsten 12 Monaten, sagen wir mal 5% real, also inflationsbereinigt per annum annualisiert mache, das weiß ich nicht. Ne? Mhm. Die Korrektur von dem leichten Überwertungsniveau, das wir jetzt haben, die könnte innerhalb von 10 Tagen kommen mit so einem richtigen kleinen Mini-Crash. Ne? Sagen wir, in 10 Tagen 15% runter, zack, dann ist die Überbewertung weg. Ne? Oder die kann sich über 10 Jahre ganz peu à peu, ne, gehen die Kurse langsamer hoch, als die Gewinne wachsen. Ne? Dann habe ich unterdurchschnittliche Renditen, ich habe immer noch positive Renditen, aber und dann am Ende dieser 10 Jahre sind wir auch wieder beim normalen Kurs, Bewertungsniveau. Also ich weiß nicht, wann die Korrektur kommt. Es gibt ja den berühmten Spruch, the markets can stay irrational much longer than you can stay solvent. Wird immer gerne John Maynard Keynes zugeschrieben, aber in Wirklichkeit ist nicht klar, wer das mal gesagt hat. Aber es ist ein kluger Spruch.
Jetzt kommt sicherlich wieder der eine oder andere Kommentar. Du hast gerade gesagt, irgendwann, wir wissen ja, dass irgendwann eine Korrektur kommen wird, kommen muss. Also vielleicht dauert es auch 50 Jahre, aber irgendwann wird es wahrscheinlich eine geben. Und da kommen ja dann immer die Einwände auch in den Kommentaren nach dem Motto, warum soll ich denn die Aktien jetzt kaufen, wenn ich weiß, dass ich sicher sie irgendwann billiger kriege?
Weil die Opportunitätskosten, das Opportunitätskostenargument hier mit reinspielt. Ne? Ja, wir werden in der Zukunft irgendwann mal wieder einen 50% Crash haben, vielleicht einen 60%igen Crash. Ne? Wann das sein wird, weiß kein Mensch. Und auch, es wurde auch wissenschaftlich untersucht, ob die Crash-Wahrscheinlichkeit, sag mal, innerhalb von 5 Jahren nach einer 20-prozentigen Überbewertung oder 50-prozentigen Überbewertung stark ansteigt. Im Großen und Ganzen nein. Ne? Also Crashes sind sozusagen nicht schön linear und logisch in Anführungszeichen. Die Crash-Wahrscheinlichkeit steigt immer, die Crash-Wahrscheinlichkeit für die nächsten 12 Monate.
So steigt nicht linear mit der Bewertung.
Ja. Ja, ist nicht so. Wenn es so wäre, dann wäre alles schön einfach. Ne? und wieder ein Zahlenbeispiel. Ne? Wenn ich halt, angenommen, ich habe einen um 30% überbewerteten Markt und ich verdiene dann noch, sagen wir mal, 4% real. Also was immer dann die Inflation ist, die kommt ja noch on top, ne? 4% real per annum. Und das ist, wie gesagt, mehr als was ich im real auf dem Bankkonto verdiene oder bei der Lebensversicherung. Und das geht so 10 Jahre lang. Dann habe ich ohne Zinseszinseffekt 40% verdient. Mit Zinseszinseffekt wahrscheinlich eher in der Größenordnung von 60%. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet. Bitte mich nicht in Stücke zerreißen, falls ich jetzt falsch geschätzt habe. aber mehr als 40% sind es auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und dann, nach 10 Jahren, kommt eben dieser Crash. Und ich habe ja gesagt, wir sind ausgegangen von einem Szenario mit 30% Überbewertung. Das ist jetzt nicht so krass. Ne? Mhm. Kommt so eine 30% Korrektur. Ja? Also ich glaube, jeder kann 1 und 1 zusammenzählen. Ich habe 40% oder 50% verdient und jetzt geht's 30% runter. Dann stehe ich ja immer noch besser. Ne? Also, und derjenige, der halt aus Angst vor diesem definitiv irgendwann kommenden Crash an der Seitenlinie stehen bleibt, der nimmt halt diese, in meinem Beispiel, sagen wir mal, als 50% kumulative Rendite über den Zeitraum X nicht mit. Und wir haben das auch mal vor 3 Jahren oder sowas in so einer Simulationsrechnung nochmal gecheckt. Wir sind da jetzt nicht die Ersten gewesen. Das haben andere auch schon vor uns gemacht. Also so eine Art einfachen Algorithmus, den viele Menschen im Kopf haben. Ne? Ich warte bis zum nächsten Crash, also bis zu einer Marktkorrektur von X%. Jeder kann diese X% selber quantifizieren. 10%, 20%, 30%, 50%. Ne? Also ich habe die 100.000 Euro auf dem Bankkonto, ich bin noch innerhalb der Einlagensicherung, kann deswegen gut schlafen. Und diese 100.000, die werde ich in den MSCI World oder sonst was investieren. Oder sobald der sagen wir jetzt mal, 20% runtergegangen ist. Ne? Und das kann man natürlich simulieren, diese Strategie. Und das haben wir getan mit unterschiedlichen Schwellen nach unten. Ne? Drawdown-Schwellen sozusagen. Und das Ergebnis ist halt, egal wie gering, wie niedrig du deine Schwelle setzt, in grob gesagt 70% der statistischen Fälle, ich kann ja sozusagen 1970 beginnen, im Januar 1970 und gucken und dann 6000 Szenarien in jedem Monat. Na, wir haben 55 Jahre von 1970 an bis heute fast, jedes Jahr 12 Monate, 55 mal 12, gibt gleich irgendwo 6000 plus minus und bis heute. Und so viele Szenarien habe ich im Prinzip, so viel Zeit. Und ich kann noch weiter zurückgehen für den Ami-Markt, haben wir fast 100 Jahre Monatsrenditen. Und dann kommt halt grob gesagt raus, in 70% der Fälle stehe ich mit dem sofort alles investieren, egal wo der Markt steht, besser, und in 30% stehe ich schlechter. Also da hätte ich es gerechnet, zu warten auf diesen Crash. Und bitte bedenken, also wenn ich das tue, kann, also diese 70% kommen auch dadurch zustande, dass in vielen Fällen dieser Einbruch halt einfach nie kommt. Ja, also heute steht der Markt bei 100 und ich glaube, er ist drastisch überbewertet. Jetzt stehe ich am Spielfeldrand, investiere nicht, warte, bis er 30% eingebrochen ist. Und dann geht der Markt aber für die nächsten 5 Jahre ab wie eine Rakete und steht am Ende dieser 5 Jahre auf 200. Mein Algorithmus wird mich dann, also egal, dann müsste ja der Markt um deutlich über 50% einbrechen, um meine alte Schwelle wieder zu reißen. Also, dass ich meine Schwelle reiße, wird immer unwahrscheinlicher, je länger das Spiel fortgeht. Und natürlich kann ich den Algorithmus auch anders machen und den fort mitlaufen lassen. Ne, also sozusagen.
Ja gut, ich kann nachziehen, klar. Aber ist es nicht sogar noch ein größeres Risiko, dass der Markt fällt und ich sage mal, ich habe mir meine 30% gesetzt und dann ist er 28% im Minus und dann muss ich mir entscheiden und ich mache es nicht und das ist ja noch
absurder. Also ich hätte es nicht besser sagen können. Das ist auch nur so eine Frage. Ne? Und auch das gleiche Problem stellt sich bei Stop-Loss-Orders, die so verlockend klingen. Ne? Ich könnte ja auch sagen, okay, ich mache es anders. Ich setze halt, also ich investiere mein Geld, aber setze einen Stop-Loss-Order bei minus 20% oder sowas. Das ist nicht gleich die gleiche Strategie, aber zumindest auch eine, die explizit versucht, eben Verluste zu vermeiden und so weiter. Und da kann es halt passieren, das vergessen viele, was jetzt so solche Downside-Hedging-Strategien anbelangt, weil ich die zweite Hälfte der Gleichung sozusagen nicht richtig zustande bringe. Also wenn dann tatsächlich der Drawdown kommt, ich habe einen Stop-Loss-Order bei minus 20 gesetzt und es passiert auch tatsächlich und ich werde nicht rausgestoppt, das ist ja dann negativ, sondern also ich gehe raus aus dem Markt, die Order funktioniert und der Markt geht runter auf minus 25. Und dann denke ich mir noch in der Zwischenzeit von 20 bis minus 25, ja, wie schlau ich war. Ne? Und ich war es ja auch erstmal. Ne? Mhm. Also die 5%, die mein Spezel, der Buy-and-Hold-Anleger ist, jetzt noch mehr verloren hat, wir stehen bei minus 25, die habe ich nicht verloren, ich habe nur minus 20 verloren. Aber jetzt stellt sich die zweite, wichtigere Frage. Wann gehe ich wieder rein? Mhm. Die Antwort kann ja nicht sein, niemals mehr für den Rest meines Lebens. Kunstpause. Ne? Also ich,
ja, klar.
Ja. Und da scheitern die meisten dieser Downside-Hedging-Strategien, dass die Leute dann den richtigen Zeitpunkt zum Investieren verpassen und im Grunde genommen wieder reingehen an einem Punkt, der höher ist als der Punkt, an dem sie rausgegangen sind, per Stop-Loss-Order. Und warum das so ist, das wollen wir jetzt nicht so vertiefen, aber das ist sehr häufig so, in der Mehrzahl der Fälle. Und das hat psychologische Gründe, das hat Gründe, die mit der konfusen Situation, die dann in dem Moment besteht, mit den Medien und mit tausend anderen Dingen zu tun. Und die gerechnet hätte sich das Ganze nur, wenn ich wieder einsteige an einem Punkt, der tiefer ist als der, an dem ich ausgestiegen bin.
Das ist natürlich.
Und das ist die hohe Kunst.
Das möglich, aber
gelingt den meisten nicht.
Schwierig. Gerd, was mich nur interessieren würde, da machen Sie jetzt viele Sorgen, du hast vorher schon angesprochen, bis zum Weltkrieg, aber es reicht ja auch schon der Konflikt im Nahen Osten, das Thema Energiepreise. Jamie Dimon hat vor kurzem gewarnt oder gesagt, sie sind auf 8% Zinsen oder sogar mehr vorbereitet und ja, Larry Summers hat gesagt, der nächste Schritt der Fed könnte nicht nach unten, sondern sogar nach oben sein. Also die Inflation könnte zurückkommen, die Zinsen könnten theoretisch weiter steigen bis hin zu kompletten möglichen Eskalationen. Also viele Risiken. Und es wird ja gerne gesagt, der Markt, wenn die Aktien dann steigen, blendet diese Risiken aus. Wie stehst du eigentlich zu dieser Formulierung? Also kann der Markt Risiken ausblenden?
Also der Markt kann Risiken selbstverständlich falsch einschätzen. Ne? Der Markt ist sozusagen die geldgewichtete kollektive Meinung. Also das kann sein. Der Markt liegt häufig falsch. Er ist halt nur weniger häufig liegt er falsch als wir individuell, also ein x-beliebiger Durchschnittsanleger. Und das ist sozusagen das Geniale am Markt, dass er zwar auch ständig Unrecht hat, aber weniger Unrecht als der durchschnittliche Anleger, im individuelle Anleger im Zeitablauf. Da gibt es diesen alten Spruch von der Demokratie, dass sie so ein furchtbar schlechtes Staatssystem ist, Gesellschaftssystem ist, aber jedes andere ist halt noch schlechter. Und so ähnlich ist es ein bisschen mit dem Markt. Also, dass er falsch liegt und ein Crash ist ja, wenn man so will, in einer gewissen Weise, wenn der sich dann tatsächlich, wenn der stattfindet, irgendwo so ein Eingeständnis, dass die kollektive Preismeinung zu dieser Anlageklasse falsch war. Ne? Und jetzt korrigiert wird. Die andere Hälfte wiederum der Gleichung ist halt, gibt es eine Methode sozusagen systematisch und nicht nur einmal schlauer zu sein als dieser Informationsverarbeitungsmechanismus namens Markt. Und das ist halt schwer. Also ich denke, der Markt kann Unrecht haben, aber letzten Endes, Stichwort Inflation, wenn die jetzt zurückkommt, halte ich für, also zurückkommt, heißt, sie wird wieder um 2-3 Prozentpunkte steigen und eben nicht so schön weiterfallen, wie viele gehofft haben. Das bedeutet natürlich auch, dass die Zinsen nicht so zügig weiterfallen werden, wie noch vor ein paar Wochen alle geglaubt haben. Aber auch in so einem Szenario sind Cashflow produzierende Assets wie Aktien oder auch Immobilien und eben Kurzfristanleihen, Gold, Bitcoin, Hard Assets nicht falsch, sagen wir mal so.
Ja. Mal zwei Gedankenexperimente noch dazu. Jetzt haben wir das ja sehr schön gesehen, was jetzt mit den Zinsspekulationen passiert ist. Es gibt ja sehr viele schlaue Leute an der Wall Street, aber auch Privatanleger, die sich damit beschäftigen. Und vor ein paar Monaten hat sich Jerome Powell hingestellt und es wurde sozusagen drüber geschrieben. Also er hat den Sieg über die Inflation verkündet und die Zinssenkungen, wir hatten ja 6 bis 8, also es waren auf jeden Fall sehr viele eingepreist, 6, 7 für 2024. Jetzt könnte man sagen, jetzt ist nicht mehr so viel eingepreist, eher so 2, aber viele rechnen eigentlich ja auch schon damit, dass die Zinsen vielleicht gar nicht fallen. Also das wäre jetzt ja kein Schock, das wäre jetzt ja für viele gar nicht mehr so überraschend. Also das ist ja ein extremer Unterschied. Und eigentlich, nach Lehrbuch, hätten Aktien ja fallen müssen, sind sie aber nicht. Man sieht ja, dass es komplett, also erst ist es parallel gelaufen, dann hat es sich komplett entkoppelt. Kann man da eigentlich mal wieder sagen, es ist eigentlich völlig wurscht, was jetzt da mit den Zinsen passiert? Oder wie kann das sein? Also ist das rational oder ist das irrationales Verhalten von
den Märkten? Also du nimmst mir so ein bisschen die Worte aus dem Mund. Also die sagen wir mal, Stammtisch-These, ich bin jetzt so ein bisschen arrogant, dass steigende Zinsen schlecht sind für Aktien und ja, insbesondere jetzt für Aktien, jetzt bleiben wir mal bei Aktien, die ist einfach so nicht richtig. Es gibt, da gibt es auch viel Forschung. Sicherlich ist es so, dass wenn ich jetzt die letzten 100 Jahre in Phasen mit steigendem Zinsmomentum einteile und Phasen mit fallendem Zinsmomentum, das ist dann auch noch so ein bisschen eine Frage, wie definiere ich das, aber das kann man machen, das ist auch nicht schwierig, dann werde ich natürlich feststellen, das ist richtig, dass Aktienrenditen tendenziell höher sind, wenn die Zinsen fallen. Aber tendenziell höher heißt halt nicht, dass Aktienrenditen in steigenden Zinsphasen negativ sind oder null sind, sondern sie sind halt geringer. Und da sind wir wieder so ein bisschen wie bei dem gleichen Thema wie vorhin. Ne? Also erstens auch geringere Aktienrenditen sind häufig attraktiver als vieles andere, zumal ich eben sowieso nicht genau timen kann und weiß, sind wir jetzt im geringe Aktienrenditenregime und wann beginnt das und wann endet das und so weiter. Von einem reinen Risiko, wenn ich jetzt nicht nur auf Renditen schaue, sondern Risiko, also so einem Katastrophenszenario wieder, ist es halt häufig besser, jedenfalls in solchen Assetklassen wie Aktien, Real Assets, Hard Assets, investiert zu sein, eben als in einem Bankguthaben. Und das ist sozusagen unser Fluch. Wir müssen immer irgendwo investiert sein und es reicht halt nicht zu sagen, ja, jetzt gehen die Zinsen hoch und deswegen sind Aktien kacke. Das ist halt leider zu kurz gesprungen. Ne? Und ein Fondsmanager, der kann sich sowas, diese, sage ich mal, verkürzte Stammtischlogik natürlich nicht leisten. Weil wenn der dann sagen würde, ich gehe raus und der Aktienmarkt produziert halt zwar eine schlechte Rendite, aber immer noch die 2% real und auf seinem Bankkonto hat er 0,5% real oder mit seinen Geldmarktanlagen, dann kriegt er 1 auf die Mütze. Und zu Recht.
Zweites Gedankenexperiment noch, kommen wir langsam zum Ende. Haben die Bitcoiner da einen Punkt, wenn man mal auf die Schulden schaut? Also kann man den Aktienmarkt so ein bisschen als Schneeballsystem provokativ bezeichnen? Denn wir haben in den USA zum Beispiel ja sehr gutes Wachstum, aber es werden ja brutale Schulden gemacht. Also man kann die These aufstellen, wenn jetzt nicht die Schulden so massiv steigen würden, dann gäbe es vielleicht auch viel weniger Wachstum. Und jetzt sieht das auf den ersten Blick gut aus. Wachstum, Unternehmensgewinne steigen, aber dafür habe ich auch höhere Schulden. Viele stellen ja die These auf, die Staaten können sich eigentlich nur halbwegs entschulden, wenn man dann auch höhere Inflation zulässt, dann habe ich wieder weniger reale Renditen. Also beißt sich die Katze da ein bisschen in den Schwanz.
Also ich bin auch sehr, sehr enttäuscht über die Schuldenpolitik der verschiedenen Staaten und unser Vorbild, in Anführungszeichen die USA, also wir sind ja alle besessen letzten Endes, ich benutze dieses Wort bewusst, vor allen Dingen in den Medien und in der Finanzbranche, vom Starren auf die USA, als ob keine, als ob nicht 195 andere Staaten auch noch gäbe, die teilweise die Dinge sehr viel besser machen. Nicht jedes andere Land, aber ich kann nur als Beispiel nennen, wer hat in den letzten 50 Jahren die als nationaler Markt, als Ländermarkt die höchsten Renditen gehabt? Nicht die USA.
Ein skandinavisches Land?
Genau, Dänemark. Und auch andere, Schweden, Niederlande und so weiter, haben je nach längerfristigem Zeithorizont den US-Markt, also wenn man weiter zurückgeht als 30 Jahre, und zum Teil auch Dänemark in den letzten 10 Jahren, outperformed. Also diese zwanghafte USA-Fixierung sozusagen in unserem Denken, die ist manchmal auch nicht so besonders klug. Aber klar ist die USA die größte Volkswirtschaft, insofern besonders relevant. Ich finde diese Schuldenorgie, die wir haben, absolut negativ. Und das zahlen wir, werden alle gemeinsam und vor allen Dingen die nach uns kommen, diese Zeche noch zahlen müssen. Das heißt aber nicht, dass die Welt untergeht. Wenn man sich mal so eine Fallstudie wie Argentinien anschaut, ne? Also kein Land auf diesem Planet, soweit ich weiß, hat in den letzten 50, 60 Jahren, sozusagen seit dem Zweiten Weltkrieg, so viele Staatskonkurse, ich glaube 4 formale Staatskonkurse, einen Staatskonkurs definiert als bestimmte oder sogar alle Staatsanleihen werden nicht mehr vertragsgemäß mit Zins und Tilgung bedient. Ne? Staatskonkurs bedeutet nicht, dass der Staat von der Bildfläche, von der Erdoberfläche verschwindet. Das dürfte schwierig sein. Staatskonkurs bedeutet nicht, wie bei einem Unternehmen, dass der Staat zerschlagen wird. Das geht nicht bei einem Staat, völkerrechtlich und aus anderen Gründen. Es gibt ja keine Konkursordnung für Städte, Staaten und so weiter. Aber in Argentinien sind diese Dinge schon ziemlich shit gelaufen, muss man sagen. Haben die argentinischen Regierungen immer wieder versemmelt. Sozialistische Regierungen, teilweise auch Militärdiktaturen. Hoffentlich macht es die jetzige libertäre Regierung unter Milei besser.
Der Anfang ist gar nicht so schlecht. Ja. Inflation 3 genau. Monate in Folge gefallen.
Also ich finde das faszinierend. Ich finde den Typen faszinierend. Ich kann ihm nur alles Glück der Welt wünschen. Es wird nicht einfach werden. Aber lassen wir mal jetzt Milei weg. Vorher haben die Argentinier also irgendwie alles versemmelt, was man nur so versemmeln kann. Auch Geschenke, Wahlgeschenke an alle, also die ganze Palette, die man sich da halt so vorstellen kann. Wir haben es ja. Und niemand in Argentinien muss heute hungern. Ne? Also es gibt wahrscheinlich irgendwelche schwachsinnigen Medienberichte, die auch das noch behaupten. Der argentinische Aktienmarkt, kurioserweise, hat sogar gar nicht schlecht performt.
Ne? Da ist vielleicht auch schon viel Hoffnung drin,
Hat sicher auch damit zu tun, dass die wenigen argentinischen Unternehmen, die börsennotiert sind, sind exportorientierte Unternehmen, Stichwort Rindfleischexporte und so weiter. Aber was ich damit sagen will, in Argentinien leben Menschen, denen es relativ gut geht. Das Bruttoinlandsprodukt in Argentinien ist immer noch eins der höchsten in Lateinamerika. Dieser ganze Schuldenmist und das Schuldenchaos und natürlich die Schuldenschnitte, die mehrfachen Schuldenschnitte, die es gegeben hat, also bei denen dann Anleihengläubiger ein Haircut von 20, 50, 70, 80% hatten, Verluste, endgültige Verluste, nicht immer, also selten 100%, das ist jetzt auch noch ganz wichtig zu sagen, so ein Staatskonkurs führt selten zu einem 100% Verlust für die Anleihengläubiger, das hat alles stattgefunden und danach hat sich Argentinien auf seine eigene Weise dann wieder berappelt und das Land existiert heute noch. Ne? Ich bin ein begeisterter Tango-Argentino-Tänzer, mache das jede Woche, bin Argentinien dankbar für diese kulturelle Innovation, ja, hier in München. Und also der Staatskonkurs ist nicht das Ende aller Tage, ja? Und ich finde es schade, wenn bestimmte Untergangspropheten halt völlig unrealistisch, also so mit dieser Keule Staatskonkurs winken, so aller, als ob das quasi so ist, wie wir werden jetzt alle in die Steinzeit zurückkatapultiert. Es wird Bürgerkrieg geben, es wird Hungersnöte geben. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ja. Wenn ein Euro kollabieren sollte, dann wird es einen Schuldenschnitt geben. Eine Menge Leute werden eine Menge Geld verdienen, aber niemand in Europa wird deswegen hungern. Und danach geht das Leben weiter. So einfach.
Das wäre schon der perfekte Schlusssatz. Nur noch eine ganz kleine Frage, Gerd. Das hat wirklich großen Spaß gemacht heute. Und Leute, ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wir bekommen einen Daumen nach oben. Wenn jetzt noch die letzten restlichen, und das muss man ja auch ernst nehmen, Leute sagen, ich traue dem Ganzen nicht. Wie kann man das strategisch anstellen? Eine gewisse Cash-Position, damit ich gut schlafen kann, eine zeitliche Streuung, dass ich sage, wenn ich jetzt, bleibe bei den 100.000, ich investiere jetzt von mir aus alle 3 Monate 5.000 oder 10.000, wie kannst du so dem Letzten jetzt vielleicht noch die Angst nehmen, der sagt, nein, ich kann einfach nicht schlafen, wenn ich da jetzt alles reinstelle?
Also Fondssparpläne sind meines Erachtens eine geniale Sache. Ne? Also einerseits super bequem, ne? Ich muss es einfach nur einmal einrichten und das geht ja bei einer Online-Bank in Minuten. Also ich glaube, das erfordert niemand, der heute überfordert niemand, der heute zuschaut. Da wird mir auch so ein bisschen im positiven Sinne das Heft aus der Hand genommen, ne? Dass halt einfach die 200 Euro oder die 2000 Euro im Monat investiert werden und in kleinen Tranchen, das heißt also so oder so, wenn die Märkte nach oben gehen, kann ich mich im Grunde genommen loben, weil ich sagte, also ich habe immerhin angefangen zu investieren und ich nehme das zum Teil oder in diesen Grenzen zumindest, betraglichen Grenzen mit. Wenn die Märkte nach unten gehen, kann ich mir auch auf die Schulter klopfen und sagen, ich war ja schlau genug, nicht alles sofort zu investieren. Und also es ist bequem, es entlastet mich mental. Ne? Ich habe ja auch ein anderes Leben außerhalb von Geld anlegen. Und auf lange Sicht ist es halt nun mal so, dass Aktienmärkte nach oben gehen. Warum? Weil es 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten gibt, die Güter und Dienstleistungen jeden Tag zum Überleben brauchen und hoffentlich ein bisschen mehr als nur zum nackten Überleben, Komfort und sein Leben verbessern, das will auch fast jeder. Und in diese Unternehmen investieren wir. Also zumindest diejenigen, die global diversifiziert investieren. Und das wird weitergehen. Das wird weitergehen, solange die Menschheit auf diesem Planeten existiert. Wenn sie nicht mehr existiert, da haben wir ja keine Sorgen mehr. Und also insofern, ich denke, dass wenn man gar nichts tun will und so ganz ratlos ist, dann wäre vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich suche mir einen ETF, der nicht schwerpunktmäßig in US-Tech-Werte investiert.
Wir verlinken das gerne auch unter
dem Video. Ja, genau.
Ein geheimnisvoller Experte hat einen geheimnisvollen ETF letztes Jahr gestartet.
Oder in irgendein solches Produkt. Schwellenländer, wie gesagt, sind günstig bewertet, weil sie schlecht gelaufen sind in den letzten 10 Jahren. Bleibe aber eben nicht am Spielfeld ranstehen. Und diese Art von Investieren hat auf lange Sicht funktioniert. Es kann ja hier nicht darum gehen, sozusagen das Jackpot-Investment zu finden, sondern einfach was Vernünftiges, Rationales zu tun und vernünftige, rationale Renditen für sich zu generieren.
Gerd, herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht.
Gerne.
Und ich hoffe, euch auch. Und wie gesagt, gerne Daumen hoch. Wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.